Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
Ich habe natürlich die klassische Kultur und die klassische Kunst habe ich mitbekommen und gelernt. Aber die zeitgenössische, die mussten sowohl der Jonathan wie ich uns erst erobern.
Sagte Brigitte Mese, die große Chefin der Kunst, so hat Jonathan Mese seine Mutter genannt. Jetzt ist sie im Alter von 96 Jahren gestorben und wir erinnern gleich an sie. Bulgarien hat gewählt und ob die Kulturszene des Landes Hoffnungen mit dem Wahlsieger Roman Radev verbindet, darüber sprechen wir auch. Außerdem wollen wir wissen, wie es zur Halbzeit beim Theaterfestival Feind aussieht und wir schlendern schon mal zwischen üppigen Sofalandschaften und Schrankelementen über die Design- und Möbelmesse Salone del Mobile in Mailand. Muttersöhnchen im Kunstglück, so hieß ein Projekt, das der Künstler Jonathan Mese vor 3 Jahren mit seiner Mutter Brigitte am Wiener Volkstheater herausgebracht hat. Und darin ging es um das ungewöhnlich enge und produktive Verhältnis dieser beiden. Denn Brigitte Mese war Mutter, Managerin, Muse und Performerin im künstlerischen Kosmos ihres Sohnes. Sie organisierte seine Finanzen, sie trat aber auch in seinen Performances auf und während er für seinen wilden Langhaar bekannt ist, wirkte sie immer auffallend adrett und freundlich. Jetzt ist Brigitte Mese im Alter von 96 Jahren in Berlin gestorben und den Künstler und damit auch seine Mutter entdeckt haben die Galeristin Nicole Hackert mit ihrem Partner Bruno Brunett. Sie ist Gründerin und Leiterin der Berliner Galerie Contemporary Fine Arts und ich freue mich, dass ich jetzt mit ihr verbunden bin. Hallo, guten Abend, Frau Hackert.
Hallo, guten Abend, grüße Sie.
Erinnern Sie sich vielleicht noch an Ihre erste Begegnung mit Brigitte Mese?
Ich erinnere mich tatsächlich nicht unbedingt an die erste Begegnung, aber ich erinnere mich, dass ich bei den ersten Begegnungen sie als ausgesprochen apart empfunden habe und eine sehr, sehr angenehme Person. Das auf jeden Fall. Die sich übrigens zu Beginn unserer Zusammenarbeit ganz im Hintergrund gehalten hat. Also sie war da noch gar nicht so präsent. Es war vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass sie ganz froh war, dass der Jonathan jetzt mal so ein bisschen in die Welt hinausging und ja, wir dann sozusagen die in Anführungsstrichen Betreuung übernommen haben. Also zu Beginn unserer Zusammenarbeit war sie nicht so präsent tatsächlich. Und wenn ich sie gesehen habe, ausgesprochen angenehme Person, sehr humorvoll.
Brigitte Mese war mal 2020 bei uns im Programm zu Gast und da hat sie auch erzählt, dass sie beide, also ihr Sohn und sie selbst, eigentlich ziemliche Frischlinge so im Kunstbetrieb waren, als das anfing.
Er kannte keinen zeitgenössischen Künstler. Wir waren beide überzeugt, dass Picasso ein zeitgenössischer Künstler war. Und wir wussten nicht, dass es Kunstakademien gibt. Wir wussten also im Grunde gar nichts. Und als er dann nachher in der Kunstakademie war und von seinem ersten Galeristen aufgegriffen wurde, da habe ich dann den Steuerberater gesucht, dann habe ich einen Banker gesucht und habe ihm ein Mini-Büro aufgebaut.
Frau Hackert, das klingt ja so ein bisschen, als ob die beiden eigentlich alles erst lernen mussten. War das auch so Ihr Eindruck, dass Sie mit so einer gewissen Unbedarftheit oder Frische da reingekommen sind?
Ja, das ist jetzt aber auch nicht so ganz ungewöhnlich. Also in der Tat waren sie, glaube ich, beide weder kunsthistorisch noch in dem Diskurs sozusagen der zeitgenössischen Kunst so unterwegs. Wobei der Jonathan ja an der HFWK in Hamburg studiert hat, wo wir ihn ja auch praktisch rausentdeckt haben. Und da ist er schon natürlich mit vielen zeitgenössischen Künstlern und Künstlerinnen auch in Kontakt gewesen, hat darüber gelernt. Also es ist offensichtlich schon ein bildungsbürgerlicher Haushalt gewesen, aber nicht mit Fokus auf bildende Kunst. Und das ist aber, würde ich sagen, eher von Vorteil. Also das war schon in Ordnung und das hat er auch oder beide aufgeholt. Aber es ist auch gar nicht gut, glaube ich, wenn Künstler und Künstlerinnen zu viel von dem wissen, was um sie rum so in der Kunstwelt so. Man muss was wissen, aber man muss auch nicht zu viel wissen, weil das kann doch durchaus einen irgendwie verblenden für die eigene Kunstproduktion.
Würden Sie denn sagen, dass Brigitte Mese auch so einen eigenen künstlerischen Anteil da reingebracht hat in diese Projekte, die die beiden zusammen gemacht haben?
Ich glaube, das war auf jeden Fall nicht ihr Anspruch. Das war, wenn, dann eher Jonathan Meses Wunsch irgendwann, das zu machen. Und sie hat sich, weil sie, ja, auf jeden Fall, auch wir müssen bedenken, die Frau ist 1929 geboren, die hat eine große Toleranz ausgezeichnet. Also das lässt ja auch nicht jeder mit sich machen, was der Jonathan Meses teilweise, und ich meine das absolut sympathisierend, mit ihr angestellt hat auf den Bühnen und den Galerien dieser Welt. Und dass sie das mit sich hat machen lassen, ist nicht der Tatsache geschuldet, dass sie untertänig war, sondern dass sie einfach einen Glauben auch daran hatte, dass das alles irgendwie schon richtig ist und gute Kunst ist und einer größeren Sache dient. Das fand ich irgendwie ganz sympathisch. Ja.
Ja, und er hat ja mal so ganz lustig gesagt, wir streiten uns jeden Tag, aber wir versöhnen uns auch jeden Tag wieder. Bei uns ist jeden Tag Muttertag. Das heißt, die hatten zwar offenbar eine Symbiose, aber auch irgendwie in einer kritischen Weise zusammen.
Ja, absolut. Sie war schon auch ein Korrektiv. Da hat der Jonathan nicht unbedingt immer drauf gehört, aber sie hat relativ offen ihre Meinung gesagt, teilweise auch geschimpft mit ihm, teilweise auch auf offener Bühne mit ihm geschimpft. Das hat er natürlich auch, das war ja sicherlich dann irgendwann auch klar, natürlich einen großen Unterhaltungswert auch. Aber ja, wie gesagt, also sie war da nicht untertänig oder Mama, die denkt, ihr Sohn macht alles richtig. Also sie hat da auch geflucht und ihn auch korrigiert und auch gesagt, jetzt krieg dich mal ein und so weiter. Also, und wie gesagt, das hatte auch große Entertainment-Qualitäten. Irgendwann waren die auch so ein eingespieltes Team und wussten, glaube ich, auch, was beim Publikum so ankommt.
Aber wenn so zwei Leute so eng miteinander sind, dann fragt man sich ja schon, wie wird seine Arbeit jetzt weitergehen? Vermutlich ja anders als mit der großen Chefin der Kunst, wie er sie erst kürzlich noch genannt hat.
Ja, das bleibt abzuwarten. Also ich meine, inhaltlich hat sie sich ja eigentlich nicht so groß eingemischt. Sie war Muse und deswegen sozusagen auch Sujet von vielen seiner Werke. Aber das kann sie ja auch nach ihrem Ableben noch sein. Sie hat ihm ja nicht, also weder in der Malerei irgendwelche technischen Tipps gegeben oder aber ihm auf irgendeine Fährte gelockt, wo er thematisch hingehen sollte. Insofern, das, was gut sein kann, ist, dass vielleicht sich das auf seine Motivation auswirkt und er erstmal, was ja auch völlig normal wäre, trauern muss und sich vielleicht das in seine Kunst einschreibt. Das kann durchaus sein, aber dass er deswegen jetzt mit der Kunst aufhört, das wage ich zu bezweifeln, weil der Jonathan ist als Künstler geboren, der kann gar nicht anders.
Sagt die Galeristin Nicole Hackert. Vielen Dank, Frau Hackert, für diese Würdigung von Brigitte Meese, die im Alter von 96 Jahren verstorben ist. Bulgarien hat gewählt und der eindeutige Sieger der Parlamentswahl heißt Roman Radev, der bis Januar Staatspräsident war, dann zurückgetreten ist, um sich für die Wahl als Kandidat aufstellen zu lassen. Es war die 8. Wahl in 5 Jahren und was sich die Kulturwelt nun erhofft, darüber sprechen wir gleich. Erstmal hier der aktuelle Stand aus Sofia von David Freches.
Progressive Bulgarien. Progressives Bulgarien gewinnt eindeutig. Das ist ein Sieg der Hoffnung über das Misstrauen, ein Sieg der Freiheit über die Angst und auch ein Sieg der Moral. Roman Radev dürfte im neuen Parlament eine absolute Mehrheit erhalten. Radev hatte bei den ersten Hochrechnungen rund 38% der Stimmen bekommen. Inzwischen steht er laut vorläufigem Wahlergebnis bei 45. Weil nur 5 Parteien ins Parlament kommen, reicht das für Radev. Sein Ergebnis ist historisch gut. Lange hat es keine so eindeutigen Verhältnisse in Bulgarien mehr gegeben. Damit verbunden ist die Hoffnung vieler Menschen auf Stabilität und dass die Zeiten von 8 Parlamentswahlen in 5 Jahren fürs Erste vorbei sind. Ich hoffe, dass die nächste Regierung etwas stabiler, ausgewogener, menschlicher und weiser sein wird. Die Menschen in Bulgarien wünschen sich einfach, dass sie normal ist. Roman Radev hat im Wahlkampf immer wieder betont, dass er der Korruption im Land ein Ende setzen will. Sein Sieg bedeutet gleichzeitig eine Niederlage für die konservative Partei GERB um Langzeitpremierminister Boyko Borissow. Die GERB liegt momentan nur knapp vor den liberalen Reformparteien auf Rang 2. Die Konservativen werden aber im neuen Parlament nichts bewirken können, genauso wie die mit ihr verbandelte Partei DPS des einflussreichen Oligarchen Delian Pevski. Beide gelten vielen in Bulgarien als Inbegriff der Korruption, geschützt vom obersten Justizrat und der Generalstaatsanwaltschaft. Weil alle anderen Parteien außer der GERB und DPS im Parlament eine Zweidrittelmehrheit bilden, wäre es möglich, den Justizrat und die Generalstaatsanwaltschaft auszutauschen. Der darauf bezogene Wahlkampf von Rumen Radev hat offenbar viele in Bulgarien überzeugt. Radevs Kritiker allerdings nicht. Sie sagen, die vermeintliche innenpolitische Stabilität kommt einher mit einem designierten Regierungschef, dem sie Russlandnähe vorwerfen, mangelnde Unterstützung der Ukraine und Skepsis gegenüber der EU. Radev sagte dazu vor der internationalen Presse: Bulgarien wird sich anstrengen, den europäischen Weg weiterzugehen. Aber ein starkes Bulgarien in einem starken Europa braucht kritisches Denken und Pragmatismus. Europa ist Opfer seines eigenen Anspruchs geworden, in einer Welt ohne Regeln eine moralische Führungsrolle einzunehmen. Das finale Wahlergebnis der Parlamentswahl in Bulgarien soll bis Mittwoch vorliegen.
David Freches über die Parlamentswahl in Bulgarien. Und ich bin jetzt mit Gergana Dimitrova in Sofia verbunden. Sie ist die künstlerische Leiterin der Theaterkompanie 36 Monkeys und Mitbegründerin und Vorstandsmitglied der Gesellschaft für unabhängiges Theater Bulgarien, die seit 2010 auch ein Festival für unabhängiges Theater veranstaltet. Schönen guten Abend, Frau Dimitrova.
Schönen guten Abend.
Ist denn der Ausgang dieser Wahl für Sie und andere Kulturschaffende in Bulgarien denn eine gute Nachricht? Ist das ein Schritt in die richtige Richtung?
Oh, das weiß man noch nicht. Bei den jetzigen Beginner, der Herr Radev, der Ex-Präsident, man weiß nicht so viel. Er hat ziemlich wenig gesagt vor die Wahlen. Und natürlich für uns ist ein zentraler Punkt seine außenpolitische Haltung, weil er hat ja die Meinung mehrmals gewechselt, manchmal sehr unerwartet. Und ja, man weiß noch nicht genau.
Sie meinen mit außenpolitischer Haltung, dass er als russlandfreundlich gilt und sich der EU gegenüber nicht ganz so zugewandt gezeigt hat. Und Kulturschaffende sind ja eher meist ein bisschen westlich orientiert, oder? Was bedeutet das für Sie?
Für uns bedeutet eigentlich, es gibt eine gute Nachricht für uns. Und das ist, dass da eine Hoffnung ist auf Reformen jetzt in Kultur, weil im Moment ist ein Übergangskulturminister Neiden Todorov und der war schon zweimal Übergangskulturminister von Radev gewählt sozusagen. Und dieser Mann hat eine Wille, Reformen zu machen, die dringend sind. Und falls er in der Regierung von Radev jetzt geht, dann wäre es dann vielleicht eine gute Nachricht für die Kulturschaffende in Bulgarien. Eine von den wenigen. Aber natürlich, das weiß man noch nicht.
Was müsste denn da unbedingt reformiert werden, wenn Sie sagen, da stehen ein paar Reformen an?
Naja, die Kulturpolitik in Bulgarien hat so ein System momentan, die fast nicht reformiert ist seit Sozialismus. Und all die Staatstheaterfinanzierungssystem, auch die Finanzierung der Freiszene, die fast nicht existierend ist, all das macht ganz viele Probleme momentan. Viele Theater sind in Finanzkrise, die sind bankrottiert sozusagen. Und da wurden ein paar Staatstheaterdirektoren verhaftet wegen Geldklauen und Missbrauch mit öffentlichen Mitteln. Insoweit ist da richtig dringend eine Veränderung nötig. Und dazu noch haben wir seit der Wende, glaube ich, keine nationale Strategie für Kultur. Und das vermissen wir schon ganz viel. Und ja, die Methodik auch für die Theater, wie die subventioniert werden, muss auch geändert werden, weil momentan wird nur kommerzielle Produktion eigentlich unterstützt. Und ja, das sind ganz viele Sachen eigentlich. Nationalfonds Kultur ist auch ganz wichtig, der muss auch reformiert werden.
Aber wenn Sie sagen, da haben Theaterleiter sich bereichert, bedeutet das, dass die Korruption, über die ja viel gesprochen wurde, dass in Bulgarien das so ein großes Problem ist mit der Korruption, dass es die eben auch in der Kulturszene gibt?
Ja, es gibt die Korruption überall. Jeden Tag kann man sie sehen und sogar jetzt vor der Wahl, da wurden ganz viele Leute mit viel Geld verhaftet, die Stimmen kaufen wollten. Über 1 Million Euro wurden von der Polizei weggenommen und keiner wird jetzt vor Gericht gestellt, weil die Anklage nicht funktioniert und weil unser Justizsystem eigentlich momentan gefesselt von Mafia ist und nicht funktioniert. Sie braucht auch dringend eine Reform.
Also da müsste richtig von Grund auf reformiert werden. Jetzt sind ja ganz viele Schriftsteller, Künstler, also viele Kulturschaffende und Journalisten, viele Kreative ins Ausland gegangen und haben Bulgarien verlassen. Macht sich das auch irgendwie bemerkbar?
Nicht so viele, würde ich sagen. Und viele wollen zurück, falls die sehen, dass da eine Hoffnung ist, dass Bulgarien vorwärts geht. Aber momentan fühlen wir uns irgendwie verhaftet. Wir können nirgendwo hin, weil der ganze Staat so ein korruptes Schema ist und so sich verhaltet. Und ich glaube, dass falls wirklich die Leute, die im Ausland sind, nicht nur die Künstlerleute, aber auch die anderen Leute, vor allem die jungen Leute, die überhaupt nicht Bulgarien verlassen wollen und die jetzt zum ersten Mal eigentlich in die Wahlen waren, falls die bemerken, dass sich etwas verbessert, dann werden die gleich kommen, weil sie eine Hoffnung haben und die werden mitarbeiten.
Und das haben ja jetzt auch sehr viele junge Leute gewählt. Das ist ja auch in Wien, Ungarn war ja eine sehr hohe Wahlbeteiligung. Das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen, wenn da Interesse an den politischen Zuständen offenbar wächst.
Ja, das war eigentlich sehr positiv bei diesen Wahlen. Wir hatten über 50% Aktivität bei den Wahlen und das ist fast doppelt wie bei den letzten Wahlen. Da waren 33%, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, viele junge Leute sind nicht mehr so neutral und sind nicht so pessimistisch und denken nicht, dass Politik mit denen nichts zu tun hat, sondern die sind aktiv, die waren bei den Protesten und die sind wahrscheinlich auch dafür zuständig, dass die jetzt die Parteien von Delampevski und Boyko Borissow so niedrigere Ergebnisse haben, glaube ich.
Gergana Dimitrova, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute nach Sofia.
Ah, vielen Dank. Alles Gute nach Deutschland, nach Berlin.
Dankeschön. Theaterstücke mit politischem Anspruch, darum geht es beim Feind-Festival für neue internationale Dramatik. Das läuft gerade an der Berliner Schaubühne. 8 Gastspiele sind da zu sehen aus Brasilien, Kanada, Griechenland, Großbritannien, Italien und Norwegen. 4 davon sind bereits gelaufen. Nicht zu vergessen die Eröffnungspremiere mit dem Schaubühnenensemble, inszeniert von der britischen Regisseurin Katie Mitchell. Darüber hat Barbara Behrendt bei uns schon berichtet hier in Fazit. Und jetzt ist sie wieder hier im Studio, um zur Halbzeit auch auf die ersten 4 Gastspiele zu schauen. Barbara, fangen wir mal an. Du kommst gerade aus der Performance Stabat Mater von der brasilianischen Theatermacherin Janaína Leite. Was ist denn das für ein Abend? Stabat Mater, denke ich eher an Kirche.
Ja, damit hat es schon auch zu tun. Das ist ein ziemlich furioser, auch überfrachteter Abend, mit dem das Feind jetzt aber zumindest mal an Fahrt aufnimmt. Stabat Mater bezieht sich auf dieses Mittelalter Gedicht über die Jungfrau Maria, also die Mutter, die unerschütterlich am Kreuz ihres Sohnes steht. Eine Frau ohne Begehren. Am Thema Mütter, Töchter, Väter, auch Täter arbeitet sich dieser Abend dann eben auch ab. Und zwar ganz schön heftig mit auch vielen eingeblendeten Porno- und Gewaltbildern, bei denen es immer um das Dreieck geht. Mutter, Tochter, Vater bzw. Vergewaltiger. Und Janaína Leite steht selbst auf der Bühne mit ihrer Mutter und führt uns letztlich durch so eine Familienaufstellung, muss man das nennen, auch mit Hilfe des Publikums, in die Geschichte ihres vermutlich sexuellen Missbrauchs durch den Vater und eine Vergewaltigung auf dem Schulweg und wo ihre Mutter sie aber eben nicht beschützt hat und nicht beschützen konnte. Und die Grundannahme ist dann, dass Maria eigentlich ja nicht jungfräulich schwanger wurde, sondern im Schlaf vergewaltigt wurde. Das steckt ja auch im Schneewittchen-Mythos. Dann kommen hier aber auch noch viele Horrorfilme ins Spiel, wo es ja auch immer die Jungfrau ist, die so eine spezielle Beziehung zum Täter hat und dann das Monster gebiert. Also viele Mythen, Märchen, Popkultur, ganz schön verwirrend. Und es geht aber um dieses inzestuöse Dreieck Vater und Tochter plus Mutter. Und um dieses aufzulösen, um die Familie quasi neu aufzustellen, castet Jana Inaleche dann einen Mann für einen Pornofilm, in dem sie mitspielt, in der die Mutter aber die Regie führt. Und diesen Film, den sehen wir dann auch am Ende, das ist quasi so ein symbolisches Reenactment des Inzests, aber als Akt der Emanzipation. Also irgendwie auch ganz schön schräg. Der Abend steht in der Tradition von so Radikalperformerinnen wie Angelica Liddell oder Carolina Bianchi. Ist jetzt nicht neu, ist auch ein bisschen wir, aber auch komisch, auch unterhaltsam, auch liebevoll in diesem Verhältnis zwischen Mutter und Tochter. Schon für mich eine erste Entdeckung jetzt beim Festival. Jana Inaleche ist international bekannt, aber in Berlin habe ich noch nichts von ihr gesehen.
Und das war ja jetzt schon der zweite Abend aus Brasilien. Es gab schon Makakos zu sehen. Affen heißt das. Was haben diese Stücke irgendwie gemein?
Also die sind insofern ähnlich, als dass auch bei Makakos der Autor und Regisseur selber auf der Bühne steht und aus seinem Leben in Brasilien erzählt. Anhand von Morden an schwarzen Menschen blättert da dieser Clayton Nascimento die lange Geschichte von Sklaverei, von Rassismus und Polizeigewalt in Brasilien auf. Und für Berlin hat er jetzt aber eine eigene Fassung entwickelt. Und da sollen die ZuschauerInnen zum Beispiel dann auch mal was Historisches über Deutschland erzählen. Und solche Interaktionen sind ja bekanntlich mit dem deutschen Publikum eher schwierig, aber das funktioniert hier. Eine Dame erzählt dann von den Nazi-Verbrechen, von der Angst, dass der Faschismus wiederkommt. Und Nascimento macht das auch wirklich sehr charmant, fordert uns dann aber auf, unsere Nationalhymne zu singen. Und dann passiert Folgendes.
Is there something interesting that you would like to tell me about your national anthem? Look what I ask people from all around the world. I sing a bit of my anthem. I'd like to listen you singing about yours. Could you please? Be free. 2, 1, go! Turn off.
Sing, people. Sing, there's no problem. Sing.
No, I can't. You were not singing because you might not know your national anthem. So this is curious. Why? That's the first country I listen to this.
Man hört da, die Deutschen wollen oder können einfach ihre Nationalhymne nicht singen. Das ist eine große Pause und der Performer steht da und kann es nicht fassen. Warum singt ihr denn nicht eure Nationalhymne? Und daraus entspinnt sich dann ein interessantes Gespräch über Nationalstolz in Deutschland und Brasilien. Natürlich erfindet dieser jetzt etwas ausfransende, auch sehr aktivistische Abend des Theater jetzt hier gar nicht neu. Das ist ein relativ einfacher Solo-Abend, aber man merkt dann auch, wie schön das sein kann, wenn jemand seine Geschichte erzählt, das Publikum zuhört und reagiert und da eben so eine schöne Interaktion untereinander besteht.
Jetzt war ja auch, switchen wir mal ganz in den hohen Norden von Brasilien aus, da gab es auch zwei neue Abende, 11 Jahre und ein falsches Wort, heißen die Titel übersetzt. Ist das was ganz anderes an zeitgenössischer Dramatik?
Ja, das waren jetzt diese beiden Stücke aus Norwegen. Da merkt man schon, dass das ein cleaneres, kontrollierteres Theater ist, natürlich auch mit mehr Geld ausgestattet. Beide Stücke beschäftigen sich so mit dem Gesellschaftspolitischen im Privaten. 11 Jahre ist ein Stück über eine 11-Jährige, die sich wegen Mobbing das Leben nimmt und wir sind per Kopfhörer mit dem Elterngespräch im Klassenzimmer hinter der Bühne verbunden. Allerdings macht sich das Stück dann doch zu einfach, die Verantwortlichkeit auf die unfähige Schulleiterin abzuladen. Und es ist eben viel Technik im Spiel, durch diese Kopfhörer, durch die wir alles hören. Und viel Technik ist auch bei Ein falsches Wort im Einsatz. Das ist die Adaption dieses preisgekrönten autofiktionalen Romans von Vic Desjord. Ein wirklich bedrückendes Buch über, wie ja auch bei Stabat Mater, sexuellen Missbrauch durch den Vater, aber eben ganz anders erzählt, nämlich aus der Innensicht der Erzählerin. Deshalb steht auch nur eine Schauspielerin auf der Bühne und die ganzen vielen anderen Figuren sind alle in Close-ups über den großen Screen dann live zugeschaltet von hinter der Bühne. Und der Blick dann aber in diese Gesichter voller Verbitterung oder Angst, also dieses puzzelweise Aufblättern auch der Geschichte, das entwickelt dann schon einen Sog, auch wenn ich finde, dass die Bühnenadaption dem Roman jetzt nicht unbedingt was Neues abgewinnt.
Also das klingt schon, finde ich, ein bisschen begeisterter als zum Auftakt des Festivals. Da warst du ja auch, wie gesagt, hier und warst nicht so begeistert. Ist jetzt die Halbzeit, das Halbzeitresümee ein bisschen positiver?
Ja, und man kann, finde ich, schon auch ganz simpel sagen, also bei dieser ersten Eröffnungspremiere ging es ja auch viel um Technik und dann sieht man vielleicht schon auch viel Geld und Technik machen jetzt noch keinen guten Theaterabend. Oft im Gegenteil, wenn die Technik dann den Zugang eigentlich verstellt oder wie bei 11 Jahre dieses Hören über die Kopfhörer dann ganz schön verschenkt ist, weil eigentlich nichts hörbar ist, was man auf der Bühne nicht auch hätte zeigen können, ist ein bisschen eine Binse, aber Theater lebt halt vom Aufprall mit dem Publikum und diese brasilianischen PerformerInnen, die so eine packende persönliche Geschichte mit dem Publikum erzählen, erreichen dann, finde ich, im Zweifelsfall doch mehr als jeder Technikaufwand. Darüber hinaus ist es natürlich großartig, dass das Feind als einziges Festival der Stadt überhaupt die Möglichkeit gibt, solche neuen Arbeiten in Berlin zu sehen. Ich finde allerdings, dass es ein bisschen aufpassen muss, seine Kriterien nicht allzu doll zu verwässern. Also Bluets ist ein Buch, das Katie Mitchell schon 2019 auf die Bühne gebracht hat. Ein falsches Wort ist eine Romanadaption. Das sind keine originären Bühnenstoffe, aber um die soll es ja eigentlich gehen, wenn von neuem Drama die Rede ist. Die Einladungen drohen da so ein bisschen beliebig zu werden, aber mit Jana Inaleje jetzt heute Abend gab es jetzt auch dann wirklich nochmal eine Berliner Entdeckung zu machen.
Barbara Behrendt über Feind, das Festival für neue internationale Dramatik an der Berliner Schaubühne und das geht noch bis zum 26. April.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Kunstszene verliert eine wichtige Stimme. Die Hamburger Galeristin Jenny Falkenberg ist tot. Sie wurde nur 45 Jahre alt. Sie starb im Schlaf, wie ihre Familie der deutschen Presseagentur sagte. Jenny Falkenberg machte sich einen Namen als einflussreiche Vermittlerin zeitgenössischer Kunst. Mit ihrem guten Gespür brachte sie Künstler und Publikum zusammen. Sie schuf Räume für etablierte und junge Positionen. In Hamburg und darüber hinaus war sie bestens vernetzt. In sozialen Netzwerken zeigen sich Weggefährten über ihren Tod erschüttert. Viele beschrieben sie als prägende Persönlichkeit der Szene. Falkenberg war die Tochter des Kunstsammlers Harald Falkenberg. Seine Sammlung gehört zu den bedeutendsten weltweit. Seit 2011 ist sie Teil der Hamburger Deichtorhallen. Der Kleistpreis des Jahres 2026 geht an den Romancier und Theaterautor Thomas Melle. Die Verleihung findet am 22. November in Berlin statt. Zur Begründung schreibt der Verleger Heinrich von Behrenberg, niemandem unter den deutschsprachigen Gegenwartsautoren sei es wie Thomas Melle gelungen, dem gesellschaftlichen Leben des 21. Jahrhunderts einen so realistischen wie kunstvoll gearbeiteten Spiegel vorzuhalten. Wer diesen Autor lese, dessen Leben werde verändert und mehr könne Literatur eigentlich nicht tun. Besonders bekannt wurde Thomas Melle mit dem Roman »Die Welt im Rücken« von 2016, in dem er sich mit seiner eigenen Krankheit, einer bipolaren Störung, auseinandersetzt. Das zugehörige Theaterstück ist in einer Fassung des Schauspiels Stuttgart zum diesjährigen Berliner Theatertreffen eingeladen. Künstliche Intelligenz breitet sich in der Musikbranche weiter aus. Laut dem Streamingdienst Deezer sind fast die Hälfte aller neuen Songs KI-generiert. Täglich landen demnach dort rund 75.000 solcher Titel, rund 44% aller Uploads. Vor gut einem Jahr waren es noch 10.000 Titel pro Tag. Allerdings hörten nur 1-3% der Nutzer diese Musik, heißt es. Dieser führt das darauf zurück, dass man dort KI-Songs als solche kennzeichnet. Schätzungen zufolge könnten bis 2028 rund 25% der Einnahmen von Musikschaffenden durch KI gefährdet sein. Die US-Sängerin Nancy Sinatra sieht das Schaffen ihres Vaters bei Präsident Trump offenbar nicht gut gewürdigt. Dieser hatte ein Video von Frank Sinatra zum Song »My Way« kommentarlos auf seinem True Social Account geteilt. Nancy Sinatra sprach von Gotteslästerung. Eine nähere Begründung liefert sie nicht. Ihr zufolge könnten aber nur die Rechteinhaber gegen den Post vorgehen. Kritiker sehen in der Verwendung des Songs durch Trump einen Widerspruch zu Sinatras Werten. Er galt als Unterstützer der Bürgerrechtsbewegung und als Verfechter von Gleichberechtigung.
kostbare Lampen, ausladende Polstermöbel und überhaupt alles, worin es sich gut leben lässt, dafür bietet Mailand in dieser Woche eine prächtige Bühne. Die wichtigste Möbelmesse, der Salone del Mobile, beginnt morgen und dann präsentieren Designer und Möbelhersteller ihre Neuheiten nicht nur in den Messehallen, sondern überall in der Stadt. Die Journalistin Valerie Prägelt ist Expertin für Lifestyle und Design und deshalb schon in Mailand, denn Frau Prägelt, eigentlich geht es ja erst morgen los, aber es gibt offenbar vorher schon ganz viele neue Designideen in der Stadt zu sehen. Wo waren Sie denn schon überall?
Die eigentliche Messe, der Salone del Mobile, der beginnt tatsächlich erst am Dienstag. Das ist so ein ganz klassisches Messekonzept, also Hersteller und Möbelmarken, die bespielen Messestände. Ab morgen ist fürs Fachpublikum geöffnet und am Wochenende dürfen dann alle Designfans auf die Messe. Drumherum, und da bin ich schon unterwegs, findet in der ganzen Stadt die Mailänder Designwoche statt. Die beginnt am Wochenende vorher und verteilt sich wirklich auf ganz Mailand. Also jeder Stadtteil wird irgendwie zur Ausstellungsfläche für Interior- und Produktdesign. Das ist auch deshalb so spannend, wenn man neben Design wirklich auch tolle Orte sieht. Also alles wird irgendwie zur Schaufläche. Gestern war ich in einem kleinen Nähgeschäft. Es gibt Kioske, Bars, das alles wird umgebaut für diese Woche. Da ist ein altes Militärkrankenhaus, in dem junges Design gezeigt wird und prunkvolle städtische Palazzi. Davon gibt es in Mailand nämlich noch einige. Und auch in diesem Jahr zeigt sich wirklich wieder, wie wichtig die Mailänder Designwoche gar nicht mehr nur noch für die klassischen Möbelhersteller ist, sondern auch wirklich für die Modehäuser. Also da wäre so Hermès oder Louis Vuitton, die zeigen Möbel und Accessoires fürs Zuhause. Das italienische Luxushaus Prada, das lädt gemeinsam mit dem Studio Forma Fantasma zu Vorträgen mit Designerinnen und ForscherInnen ein. Da war ich gestern auf einer Lecture der Wissenschaftlerin Kate Crawford. Die beschäftigt sich so mit künstlicher Intelligenz und mit dem Schaden, den diese unserer Umwelt zufügt. Ganz so intellektuell geht es aber jetzt auch nicht überall zu. Also manchmal geht es auch einfach ums Produkt. Und was da wirklich spannend ist, dass da mittlerweile auch so die Fast-Fashion-Marken mitspielen wollen. Also H&M hat eine Kollaboration mit der amerikanischen Interior-Designerin Kelly Wiersler gezeigt. Die kennt man eigentlich sonst eher daher, dass sie so Häuser von Hollywood-Stars einrichtet oder auch 5-Sterne-Hotels. Und bei dieser Kollaboration, da hat man eher so gefällige, auch kommerziellere Möbel gesehen, Leuchten, Vasen, so in erdigen Tönen aus Holz, Marmor oder Metall. Und ich fand das schon spannend, dass man solche Zusammenarbeiten von H&M mit Star-Designerinnen ja schon aus der Mode kennt und dass das jetzt wirklich auch vermehrt im Interior angewandt wird.
Ich habe gerade gedacht, wenn da so viele Modehäuser auch mitspielen, quasi, ob diese ganze Mailänder Designwoche überhaupt eher so einer Fashion Week ähnelt.
Ja, das könnte man von außen, glaube ich, denken. Das ist zum Glück nicht ganz so. Auf einer Modenschau, auf die kann man ja nur gehen, wenn man eine Einladung bekommen hat. Und das ist während der Milan Design Week wirklich nicht so. Es ist erheblich voller geworden. Manchmal muss man ein bisschen warten oder vorher sich so einen Timeslot reservieren. Aber alle Ausstellungen sind wirklich für alle Besucherinnen geöffnet. Dass die Mode so präsent wird, das wird aber durchaus kritisch unter die Lupe genommen. Weil natürlich gerade kleinere Produkt- und InteriordesignerInnen wirklich um die Aufmerksamkeit kämpfen müssen. Die arbeiten natürlich mit ganz anderen Budgets und können sich diese tollen Ausstellungsflächen auch nicht unbedingt leisten. Um Aufmerksamkeit kämpft übrigens auch die Messe selbst. Also klassische Messekonzepte, die stehen ja irgendwie überall so ein bisschen auf dem Prüfstand. Das hat verschiedene Gründe, die hat man vielleicht schon mal gehört. Digitalisierung, steigende Kosten, ein sich verändertes Kaufverhalten. Und der Salone, der lockt deshalb dieses Jahr eigentlich zum kleineren Neuerungen. Es gibt so eine Ausstellung für Collectible Design zum Beispiel. Das sind Objekte, die sich eher so zwischen Kunst und Design bewegen, also die man sammeln kann wie Kunst in einer kleinen Serie oder als Unikat. Ob das jetzt alleine aber wirklich so mehr Publikum aus der Stadt zurück auf die Messe zieht, das muss ich sagen, wage ich zu bezweifeln.
Aber kann man denn bei dieser ganzen Sache überhaupt noch so richtige Entdeckungen machen, also so frische Designideen finden? Haben denn auch so junge Talente da eine Bühne?
Für mich ist die Woche vorerst wirklich eine Netzwerkveranstaltung. Aber wenn ich nach jungen Talenten suche, dann finde ich die eher in der Gruppenschau Alcova. Die findet in diesem Militärkrankenhaus statt, das ich eben schon mal erwähnt habe. Dort stellen in diesem Jahr wieder rund 130 DesignerInnen aus. Alcova, das bedeutet übersetzt so viel wie Nische. Also es geht so ein bisschen um nischigeres, vielleicht auch verrückteres Design. Collectible Design habe ich eben schon kurz erwähnt. Und dabei geht es auch gar nicht so doll um die Funktion, sondern wirklich eher auch um die Form des ganzen Objekts. Interessanterweise hat mir dann aber besonders gut ein Objekt gefallen, dass das irgendwie beides miteinander verbunden hat. Also das war so ein Wasserspender der österreichischen Designer Xaver Kuster und Paul Canfora. Die kannte ich vorher zum Beispiel nicht, also weil wir gerade über Nachwuchstalente gesprochen haben. Und dieser Wasserspender, der kann im Grunde einfach das, was ein Trinkbrunnen können muss. Der sieht aber mit so einer Hülle aus Edelstahl einfach sehr viel besser und auch irgendwie ästhetischer aus. Und da steckt einfach so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass auch Objekte für den öffentlichen Raum gleichermaßen praktisch, aber eben auch formschön sein dürfen.
Und haben Sie in der Hinsicht noch was gesehen, was Ihnen gut gefallen hat?
Also was wirklich wahnsinnig eindrucksvoll war, war eine Installation in einer Tiefgarage. Die hat der in Mailand lebende Südtiroler Architekt Hannes Peer für den Natursteinspezialisten Margraf gemacht. Der hat da wirklich eigentlich quasi so eine Wohnung gebaut, um wirklich zu zeigen, was man mit diesem Material, mit Marmor alles so machen kann.
Casa di Marmo will heißen das Haus aus Marmor. Ist ein Projekt unterirdisch, komplett ausstaffiert in Marmor. 250 Quadratmeter ist unglaublich, sogar mit Wasserspielen und so weiter und so fort.
Hannes Bär hat da gerade die Fläche schon angesprochen. Das ist wirklich groß. Man geht da so eine geschwungene Treppe runter, folgt dann einem langen Gang, der auf dieses Wasserspiel zuläuft. Es regnet da quasi aus der Decke. Und es hat sich schon wirklich angefühlt, als wäre man in so einer anderen Welt, ganz aus Marmor. Aber jetzt gar nicht so archaisch. Also ich fand das eher filigran, fast schon auch so cinematografisch. Das kennt man ja aus dem Interior Design, dass auch alles schnell so ein bisschen filmisch wirkt. Und spannend daran war, dass Hannes Peer wirklich alles selbst entworfen hat. An den Wänden zum Beispiel, da hingen so statt klassischer Kunstwerke einfach Marmorplatten. Er hat aber auch sogar eine Reihe von Skulpturen aus Onyx eigens dafür entworfen. Mich hat wirklich beeindruckt, wie facettenreich er da so ein altbekanntes Material wie Marmor eingesetzt hat.
Gab es denn auch schon jetzt von den ersten Eindrücken her sowas, dass Sie gesagt haben, ja, oh, da gibt es ja einen neuen Trend oder sowas wie eine gestalterische Tendenz?
Ja, also ganz generell fühlt es sich wirklich so an, als wenn sich das Interior- und Produktdesign so von den 70ern so langsam in Richtung der 90er Jahre bewegt. Ich habe immer noch total viel Edelstahl gesehen, ob das jetzt gebürstet ist oder in Hochglanz poliert. Außerdem wirklich viel lackierte Oberflächen, sogar Milchglas und, das fand ich ganz verrückt, aufblasbare Plastikmöbel. Und das ist ja wirklich sehr 90er Jahre. Man sagt ja immer, dass die Designwelt sich so ein bisschen langsamer bewegt als die Mode, was so Trends angeht. Und in der Mode, da ist ja gerade so total dieser Y2K-Look präsent. Das sind so die späten 90er, frühen 2000er. Und das kommt jetzt wirklich langsam, aber sicher auch im Interior Design an. Also wer noch so Möbel aus den 90ern im Keller hat, könnte die langsam wieder nach oben räumen.
Also das klingt aber so, als ob von der allgemeinen Krise, in der die Möbelbranche ja auch so ein bisschen steckt, wie die ganze Weltwirtschaft, dass man da gar nicht so viel davon merkt.
Ja, absolut. Also die Mailänder Designwoche, das kann man wirklich so sagen, die ist ein absolutes Schaulaufen, wo alle den schönen Schein bewahren. Und die Möbelbranche in Deutschland, die leidet ja wirklich. Also 2025 hat die zum dritten Mal in Folge weniger umgesetzt. Das hatte der Verband der deutschen Möbelindustrie, VDM, Anfang des Jahres verkündet. Die Gründe auch dafür hat man schon öfters gehört. Steigende Material-, Energie- und Personalkosten, eine verwirrende Zollpolitik des amerikanischen Präsidenten, stockender Wohnungsbau, so lässt sich diese Liste weiterführen. Die Kölner Möbelmesse IMM, die früher vor allem für die deutsche, aber auch für die internationale Branche wahnsinnig wichtig war, die ist derzeit kaum noch relevant. In Mailand aber feiert die Branche sich zumindest dieser Tage laut und gern. Von Krisenstimmung hört man, wenn überhaupt, nur was in privaten Gesprächen.
Valerie Präkelt, vielen Dank für diese Eindrücke aus Mailand und eine gute Zeit noch dort, denn der Salone del Mobile, der geht noch die ganze Woche bis zum 26. April. Seit über 3 Jahrzehnten wird das Dresdner Residenzschloss wieder aufgebaut. Es ist ja das Zentrum der staatlichen Kunstsammlungen, zu denen unter anderem das grüne Gewölbe, die Rüstkammer und das Kupferstich- und Münzkabinett gehören. Seit heute zeigt eine neue Dauerausstellung die legendäre Festkultur am Sächsischen Hof und Alexandra Gerlach war schon dort.
Der Weg in die Festetage führt über die breiten, mit rotem Teppich ausgelegten Stufen der englischen Treppe in das zweite Obergeschoss des Schlosses. Marius Winzeler, Direktor des Grünen Gewölbes und der Rüstkammer, geht voraus durch den Riesensaal und öffnet die schwere Eisentür zum großen Ballsaal.
Ja, ja, es ist das, wir sind schon, hallo. Also dieser ganze Saal ist der Festkultur gewidmet. Der große Ballsaal seit dem 16. Jahrhundert, einer der wichtigsten Festräume. Hier wurde also getanzt, wurde gefeiert, wurde auch gegessen und getrunken seit dem 17. Jahrhundert. Da wurden hier große Maskeraden und Inventionen gefeiert.
In zahlreichen entspiegelten großen Vitrinen funkelt es. Vergoldete Helme, massive Silberharnische, goldene Masken. Juwelenbesetzte Reitzeuge und aufwendig in Gold und Silber bestickte Reitsättel sowie prachtvoll geschmückte lebensgroße Holzpferde spiegeln dem Betrachter die enge Verknüpfung von Pracht und Macht am einstigen sächsischen Hof.
Mit dieser Inszenierung von diesen Festen hat sich der Herrscher eben auch als Potentat natürlich visuell dargestellt und indem dann auch internationale Gäste dabei waren, Zeugen waren und gesehen haben, wie prunkvoll dieser Hof ist, war das Ausdruck auch sozusagen seiner Potenz im politischen Sinne.
Viele der knapp 500 Zeugnisse dieser prunkvollen Machtdemonstration waren seit dem Zweiten Weltkrieg in Depots verwahrt und nicht mehr öffentlich zu sehen. Die restaurierten Festsäle bieten nun den perfekten architektonischen Rahmen, um die Relikte der opulenten sächsischen Festkultur an authentischem Ort zu zeigen.
So wie man jetzt diese Schätze sieht, hat man sie trotzdem noch nie sehen können. Auch früher im Johanneum, also vor 1945 nicht, weil das dort sehr gedrängt war.
Zu den herausragenden Exponaten gehören die von Juwelier Dinglinger geschaffene goldene Sonnenmaske, der barocke sächsische Kurhut und die Krönungskleidung August des Starken, die ikonisch wurden.
Das sind die roten Stiefel, die der sächsische Kurfürst sich im späten 17. Jahrhundert für eine Kaiserwahl in Frankfurt hat anfertigen lassen.
Ausgestellt werden diese Stiefel im holzverkleideten, sogenannten Propositionssaal, wo einst die Stände tagten und 1831 die Proklamation der ersten sächsischen Verfassung stattfand. Im Turmzimmer der Festetage ist zudem der erste offizielle Schauraum der Meißenmanufaktur zu besichtigen. Über 200 Jahre lang war hier das historische Kabinett untergebracht, in dem die besten Stücke der ersten europäischen Porzellanmanufaktur wirkungsvoll in Szene gesetzt wurden. Ein Magnet in der neuen Ausstellung dürfte das rote Schlittenzeug werden. Ein mit 500 Schellen besetztes Pferdeschlittengeschirr, das bei der erfolgreichen Brautwerbung des sächsischen Kurprinzen Friedrich August II. Am Wiener Kaiserhof zum Einsatz kam. Kurator Holger Schuckelt.
Das war auch von der Restaurierung wirklich eine ganz, ganz aufwendige Geschichte. Da ist mehrere Jahre dran gearbeitet worden. Ist alles original. Also die Schellen sind alle original. Sind, ich glaube, es waren 7 verschiedene Tonlagen.
Projektionen von zeitgenössischen Abbildungen der schönsten Dresdner Festszenen lassen den Betrachter eintauchen in die damalige Festkultur, die auch dem Machterhalt diente.
Unsere Sammlung an solchen Festrequisiten, Dekorationen, Maskeraden, auch den Sätteln, wirklich einzigartig, weil man hier wahnsinnig viel Aufwand dafür investiert hat.
Für den Generaldirektor der Sächsischen Kunstsammlung in Dresden, Bernd Ebert, ist die heutige Eröffnung der Festetage im Dresdner Residenzschloss ein wichtiger Meilenstein in der von Bund und Land finanzierten Fertigstellung des gesamten Residenzschlosses.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war es bis auf die Grundmauern abgebrannt und es wurde seit den 2000er Jahren zu einem Zentrum von Kunst und Wissenschaft.
Für das Publikum öffnen sich an diesem authentischen Ort 500 Jahre sächsische Geschichte.
Alexandra Gerlach hat neugierig gemacht auf die neue Dauerausstellung im Dresdner Residenzschloss. Und mit höfischen Gepflogenheiten setzt sich auch das Feuilleton auseinander, das Hans von Trotha für uns gesichtet hat.
Was ist der Unterschied zwischen unnahbar und undurchdringlich? Die Frage stellt sich anlässlich des 100. Geburtstags der Queen. Die Undurchdringliche ist ein Hinweis von Alexander Menden auf eine Doku der von der Süddeutschen nur in Anführungszeichen als solche ausgewiesenen Adelsexpertin Julia Melchior im ZDF überschrieben, der sich rasch als Verriss entpuppt. Allerdings waren die Waffen offenbar ungleich verteilt. Sprich, die Dokumentaristin hatte nicht wirklich eine Chance gegen die Dokumentierte, trotz des sportlichen Titels »Die Queen und ich«. Elisabeth II., resümiert Alexander Menden, war die letzte der Windsors, der es weitgehend gelang, sich bis zum Schluss eine Aura der Entrücktheit zu erhalten. Man muss sich also auf Anekdotisches verlassen. Das immerhin scheint Julia Melchior ganz gut zu gelingen. Jedoch, so das Urteil, Kritisches hat in dieser Kurzhagiographie keinen Platz. Man erfährt nichts Neues, das Bekannte ist plätschernd und pastellfarben aufgearbeitet. Elisabeth II. Bleibt auch hier das, was sie ihr Leben lang war, eine gefeierte, undurchdringliche Projektionsfläche. Während das Süddeutsche Feuilleton den Umweg über die Projektionsfläche Fernsehdoku nimmt, um den 100. Queen-Geburtstag ins Blatt zu hieven, wählt die FAZ die direkte Aktion. Sie überlässt der Historikerin Birte Förster, die 2013 ein schmales, aber immerhin ein Buch über die Queen geschrieben hat, eine Feuilletonseite. Unter der Überschrift Nahbarkeit und Mysterium analysiert sie die Projektionsfläche Queen als medienhistorisches Anschauungsmaterial. Sie nutzte die jeweils neuen Medien erfolgreich, um ihren Untertanen nicht nur Zugänglichkeit zu vermitteln, sondern vor allem den eigenen Dienst an der Gemeinschaft. Als sie 1947 volljährig wurde, verkündete sie im Radio, dass sie ihren Untertanen in Großbritannien und im Empire ihr ganzes Leben widmen werde. Ihre Hochzeit im selben Jahr war nicht nur eine Radiosendung, sondern auch ein Kinofilm. Die Krönung, 1953 als global beobachtbares Medienereignis zu zelebrieren, war ein kluger Schachzug. In der Corona-Pandemie sah man die Königin wie selbstverständlich Zoom nutzen. Beim Platin-Jubiläum stahl sie sogar dem Bären Paddington die Show. Meme-fähig war sie eh. Sie regierte so lange wie niemand vor ihr und beging am Ende zwei verhängnisvolle Fehler, triggert der FAZ-Untertitel. Das muss man natürlich lesen nach dem Motto, finde die beiden Fehler. Die sieht Birte Förster darin, dass die Queen 2019 auf Antrag des Premierministers Boris Johnson das Parlament vorzeitig in die Sitzungspause schickte, was der oberste Gerichtshof für rechtswidrig erklärte. Und in der Finanzierung einer außergerichtlichen Einigung zwischen ihrem Sohn Andrew und Virginia Giuffre, wodurch sie verhinderte, dass Gerichte die ihm vorgeworfene sexuelle Nötigung aufklären konnten. Ob sich die Erzählung vom Gottesgnadentum der Monarchie unter solchen Umständen weiter aufrechterhalten lässt, ist ungewiss, meint die Historikerin. Wer jetzt für sich die Frage unnahbar oder undurchdringlich beantwortet hat, kann sich der nicht weniger fordernden Alternative Irr oder Wahnsinn stellen, die Johannes Korsche in der Süddeutschen anlässlich einer Besprechung des, Zitat, Online-Satire-Wunders der Postillon bereithält. Sie bekommen jetzt zwei Meldungen aus den vergangenen Tagen zu lesen. Die eine entspringt dem Irrsinn der Satire, die andere dem Wahnsinn der Realität. Was ist was? Erste Meldung. Trainerauswurf bei Fortuna Düsseldorf. Auf Markus Anfang folgt Alexander Ende. Zweite Meldung. Iran-Verhandlungen gescheitert. Trump sperrt Straße von Hormuz jetzt selbst. Die Auflösung weist die Frage als miesen Trick aus, denn beides ist so passiert. Was, so der SZ-Autor, zu einer grundsätzlichen Frage unserer Zeit führt. Wenn sich die Welt dem Wahnsinn hingibt, wo soll da noch Platz für den Irrsinn der Satire sein? Bleibt nur die Hoffnung, dass sich möglichst viele Kreative schnell daran machen, diese Frage performativ zu beantworten. Viel Spaß.
Hans von Trotha war das mit dem Blick in die Feuilletons und wir verabschieden uns. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.